Superflex PPR Tight End Premium. Dallas Goedert oder Deebo Samuel?
Deebo Samuel.
Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wir nehmen mal an einem Dienstag auf statt Mittwoch. Wie geht's dir heute so?
Ja, moin. Ja, gut soweit. Kann mich nicht beschweren. Alles tutti. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich dir noch. Genau.
Dankeschön. Das muss ich noch loswerden. Dankeschön. Ja, das freut mich sehr. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Oh, by the way, jetzt fällt mir gerade ein, wo du sagst, ein paar Tage hinter mir hat ein Spitzel noch Geburtstag. Ich hoffe, den habe ich jetzt nicht versammelt. Werde ich direkt nach der Aufnahme checken.
Für unsere nicht bayerischen Follower oder Hörer sollten wir vielleicht sagen, das heißt sowas wie besten Freund oder Freund,
ja,
ne?
Ja, das ist, ja, ein Kumpel, genau. Ja, okay. Hast völlig recht. Ja, so viel dazu. Lockere Einleitung, immer mal wieder ein bisschen über Bayern kann man sich gut lustig machen. Das sehe ich völlig ein. Markus Söder will Bundeskanzler werden, jetzt auch offiziell, gell? Das CSU-Präsidium unterstützt ihn. Ich bin gespannt, wie sie es weiter versemmeln in der Union. Ich muss schon sagen, das ist sehr witzig in den letzten Tagen. Gerade hier in Bayern natürlich immer mal Thema.
Ja, gegen Union zu versemmeln, damit kennen die Bayern sich ja aus.
Guter Punkt, ja.
Ne, hab ich gehört. Aber unsere Generalprobe gegen Leipzig mit Werder ist ja auch.
Die ging auch leider in die Hose, ne?
Den Gegner in Sicherheit wiegen, war da die Devise, ne? Das muss man schon klar festhalten.
Ja, absolut. Genau richtig gemanagt. So muss man das machen. Ja. So wie in Mockdrafts, weißt du, immer richtig schön reinscheißen, genau. In Mockdrafts und dann im Startup alles abrippen.
Ja, wäre nur schön, wenn Werder Bremen dann nach 3 Jahren Mockdraft endlich mal wieder auf einen normalen umschaltet.
Ja, okay. Guter Punkt. Okay, du. Dann lass uns mal in die heutige Folge reinstarten. Ich glaube, fangen wir mal mit dem News-Segment an. James Conner ist jetzt bei den Arizona Cardinals. Was sagst du dazu? Du hast, glaube ich, Conner-Shares. Wie gehst du damit um?
Ja, genau. Ich habe 2 Conner-Shares, beides in Win-Now-Teams. Und da ist er auch eigentlich ganz gut aufgehoben. Also wenn ich da jetzt nicht irgendwie ein besonderes Angebot für ihn bekomme, dann gehe ich halt das Risiko ein, dass er mir vielleicht noch ein Jahr ein paar Punkte liefert. Und in Arizona praktisch in der Drake-Rolle noch etwas produziert. Also ich habe geguckt, der war Running Back 25 per Game in PPR-Ligen. Das traue ich Conner durchaus auch zu.
Absolut, da hast du recht. Ich habe gar nicht vorher mal geguckt, wie er aktuell gerankt ist tatsächlich. Gut, der ist ziemlich weit hinten offensichtlich, nicht unter den Top 140 hier gerankt. Da denke ich, wenn es nicht viel gibt, dann würde ich ihn auch behalten und jetzt einfach bis zum Schluss quasi, bis er dann irgendwann gar nicht mehr relevant ist, kann man auf jeden Fall machen. Ich kaufe ihn jetzt auch nicht wirklich aktiv ein, außer egal. Wenn es halt so billig für einen Late Third oder so, dann kann man das auf jeden Fall machen, weil er dir ein Jahr einfach ganz solide Production in der einen oder anderen Woche liefern kann.
Ja, sehe ich auch so. Also so als Running Back 4 oder 5 in einem Win-Out-Team ist akzeptabel.
Genau, denke ich auch. Was ganz interessant ist, direkt vor der Aufnahme jetzt gerade habe ich noch eine Nachricht bekommen. Benny Snell, Fragezeichen und dann ein Feuer-Emoji hinten dran. Wie hype bist du denn jetzt auf Benny Snell?
Ja, also grundsätzlich, ich muss zugeben, in ganz späten Runden in den Startup-Drafts, die ich jetzt hatte, habe ich so ein bisschen probiert, meine Shares so ein bisschen, meine Dart-Throws auf Snell, beziehungsweise Snell gar nicht, aber auf McFarland und Ballage zu nehmen, weil, wer weiß, ne, wenn sie keinen Running Back draften, wenn Pittsburgh in Runde 1 sagt, okay, wir nehmen lieber einen O-Liner, was ich ihnen raten würde, und dann gehen die Top 3 vom Board zwischen den beiden Picks von ihnen und dann danach kommt dann eben nicht mehr die Qualität. Ich habe die Tage irgendwie Trey Sermon gehört zu Pittsburgh, das wäre natürlich spannend, der wird dann auf jeden Fall steigen in den Rankings. Ja, aber also die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den drei, die da ist, Starter sein wird, ist gering, aber nicht also nicht ausgeschlossen. Also man kann da schon mal so einen Shot nehmen, wenn der auf dem Waiver Wire liegt oder im Trade als Throw-In oder sowas. Warum nicht?
Ja, ich denke auch, das ist eine ganz solide Einschätzung. Das Problem bei Benny Snell ist halt, James Conner hat schon ein paar Spiele gefehlt und er war halt nie wirklich relevant oder er hat es halt nicht geschafft, dann aus der Backup-Rolle raus richtig zu produzieren. Das ist das, was mich ein bisschen stört bei ihm. Aber trotzdem Opportunity Kills und kann man auf jeden Fall machen. Der Preis kann wirklich signifikant steigen, weil im Moment halt eingepreist ist, dass sie quasi sicher einen Running Back draften an spätestens Tag 2. Und das ist einfach nicht sicher. Daher kann man auf jeden Fall machen. Und dann würde ich nochmal kurz auf Chase Edmonds eingehen. Da muss ich ehrlich sagen, das ist fast ein Best Case für ihn, dass sie James Conner holen aus meiner Sicht. Dass sie gar nichts machen, habe ich nahezu ausgeschlossen. Und da, finde ich, ist dann so ein James Conner als Konkurrenz im Backfield, ja, dass irgendwie sowas in die Richtung kommt, war klar. Das ist aber jemand, der kann eben relativ früh durch eine Verletzung ausfallen. Dadurch kann sehr, sehr viel für Chase Edmonds überbleiben. Muss ich sagen, hätte ich Chase Edmonds in der Vergangenheit gekauft, würde mir die Nachricht sehr gut gefallen und vielleicht tue ich es jetzt. Je nachdem, kann ja sein, dass sogar jemand derzeit den runterstuft aufgrund des Connor-Signings.
Aber schließt du aus, dass Arizona jemanden draftet? Nur weil sie ja, Connor geholt haben?
Ja, ich würde sagen, die Chance ist zumindest ein bisschen kleiner geworden.
Ja, sie müssen nicht, ne? Das ist halt der Unterschied.
Genau, ja. Sonst, ich war halt irgendwie sicher, dass da einer von den, sag ich mal, Top 4, 5 Running Backs hingeht. Die Chance ist immer noch da, keine Frage. Aber sie ist ein bisschen kleiner geworden und vielleicht, also ja, my NFL-Franchises sind manchmal nicht ganz so rational. Vielleicht sehen sie ja einfach in Connor noch das, was er irgendwie vor 2, 3 Jahren mal angeblich war. Und dann kann es halt sein, dass das ihre Lösung ist. Wer weiß das schon.
Und was sagst du zu Eno Benjamin? Ich meine, da gibt es ja auch eine Fangemeinde in Deutschland aus Gründen. Hat der eine Chance? Hat der eine Rolle?
Ja, also wenn der kein Top 5 Running Back wird nächstes Jahr, dann weiß ich nicht, dann zweifle ich wirklich an der gesamten NFL-Landschaft, wie man dieses Talent nicht sehen kann. Nein, ich glaube, Eno Benjamin war nie Fantasy-relevant und wird es auch nicht werden. Ich sehe hier nichts, was irgendwie den Eno Benjamin Stock bewegen sollte.
Gut.
Ja. genau, das zu Eno Benjamin, den hatte ich tatsächlich nicht auf dem Zettel. Das muss ich echt sagen, da hast du mich jetzt halt richtig auf dem falschen Fuß erwischt. Aber habe ich so aus dem Ärmel schütteln können, den Take.
Ja, du als Experte, ich meine, ja, ich darf das schon
mal drauf haben, ne?
Ich darf ein bisschen spoilern. Du bist jetzt ja neuerdings auch jetzt als Gast in
als
anderen
Experte
Podcasts.
Bin ich eingeladen schon,
als Experte,
ja.
Um Gottes Willen.
Das ist halt krass, ne? Ja.
Genau, also ich glaube, ich darf das hier schon verraten. Du bist kommst gerade quasi aus der Aufnahme mit Snap und bist da irgendwann in den nächsten Tagen zu hören.
Absolut, es sind noch nicht die Fantasy-Footballers. Wir fangen ganz bodenständig an, arbeiten uns die Leiter nach oben. Und ja, ich muss aber tatsächlich sagen, war wirklich sehr, sehr cool. Grüße an die Jungs von Snap. Hat richtig Spaß gemacht, war eine sehr unterhaltsame Show. Und ich durfte ein bisschen referieren darüber, warum Wide Receiver, Breakout Age, Market Share, Receiving Yards und so weiter in der Betrachtung für mich wichtiger ist als Tape Grinding. Und da kommen wir heute noch drauf. Ich habe es letzte Woche schon angerissen. Das fanden die ganz spannend und deswegen war ich da.
Hashtag Fachchinesisch oder?
Ja, richtig, sowieso. Ja. nur.
Ja, nicht genau. Schlecht. Da hatten wir beide unseren prominenten Moment in der Woche. Bei mir unterm Twitter-Post hat JJ Zacharyson mit Danke geantwortet, auf Deutsch auch noch.
Junge,
ja,
das war so krank, Alter.
Ja,
das war, glaube ich, war das nicht sogar an meinem Geburtstag? Ich bin mir gar nicht sicher.
Das kann sein, ja.
Es war ein Geburtstagsgeschenk für mich, dass mein Podcast-Partner eine Antwort von JJ Zacharyson bekommt. Also wirklich so. Dem Goat
ich
in der
sagen,
Fantasy-Football-Landschaft.
Ja, das war schon cool auf jeden Fall.
Definitiv, definitiv. JJ Zacharyson vertraut uns, vertraut. Das ist doch mal, das ist doch, bessere Werbung gibt es gar nicht.
So ist es.
Genau, okay. Ich glaube, das war's dann an der Newsfront. Neben dem James Conner Signing habe ich jetzt nichts auf dem Zettel. Und wir können ein bisschen auf die, ja?
Ja, ganz kurz, genau, wollte ich noch sagen, weil uns auch immer wieder Nachrichten erreichen und sowas. Ja, mega, vielen Dank für das Feedback. Richtig, richtig cool. Freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Gerne, wenn euch irgendwie was auffällt, ihr Fragen habt oder irgendwas, haut das gerne raus. Sind wir gerne bereit, das auch zu beantworten. Ja, da sind wir auf jeden Fall mega happy.
Das kann ich zu 100% unterschreiben und das leitet uns schon direkt über zu den Hörerfragen. Die Trade-Analyse wird Woche für Woche nachgefragt. Wir haben heute zwei Dinger in der Pipeline und den ersten darf ich mal so anmoderieren. Der ist riesig. Das liegt daran, dass wir hier mehr oder weniger eine Team-Umstrukturierung haben, die in der Off-Season über mehrere Wochen hinweg stattgefunden hat. Das heißt, hier sind mehrere Trades in einem gebündelt. Und das ist ganz interessant, um mal zu sehen, wie aus mehreren Einzeldeals eben, was das dann fürs gesamte Team eben bedeutet. Und es wird vielleicht nicht ganz einfach, mir zu folgen, aber ich versuche das mal so ein bisschen, ich versuche das mal hier so unterzubringen. Kollege hat in einer Superflex PPR-Liga folgende Spieler weggetradet: Kyler Murray, Sam Darnold, Clyde Edwards-Helaire, AJ Dillon, Marlon Mack, Juju Smith-Schuster, Tyler Lockett, DJ Chark, Chase Claypool, Jerry Jeudy, Van Jefferson, Darnell Mooney, Noah Fant und den 108 im diesjährigen Rookie Draft. Heißt, ein paar Spieler, die jetzt halt nicht so gar so viel Value haben wie Mooney, Jefferson und Mack, aber auch einige, die zum jeweiligen Zeitpunkt sehr hoch bewertet waren, Hashtag AJ Dillon, und auch andere Spieler, die schon sehr, sehr, sehr wertvoll sind, wie Kyler Murray, Clyde Edwards-Helaire, geht ja immer noch, ist ja schon noch ein Top 48 Asset, so Chase Claypool, DJ Chark, haben auch zugelegt an Wert und bekommen hat er, und das vielleicht als Hintergrund nochmal davor gesagt, hier war das Ziel, in den Win-Now-Modus zu gehen: Dak Prescott, Christian McCaffrey, Davante Adams, Stephon Diggs, Terry McLaurin, Brandon Ayuk und Christian Kirk. Wichtig noch als Hintergrundinfo: Wir sind hier in einer Liga unterwegs, die 9 Starter hat und nur 12 Bench-Spots. Wir haben ja kurz vorher schon über den Trade ein bisschen geredet, weil ich auch kurz gebraucht habe, tatsächlich, um den voll zu verstehen, was alles hin und her geht. Zu welchem Fazit bist du denn gekommen, als du den Trade so bekommen hast zur Analyse?
Ja, also insgesamt würde ich auf jeden Fall auch die Win-Now-Seite nehmen. Klar, eine Menge abgegeben, aber unter Betrachtung einfach dessen 9 Starter und nur 12 Benchplätze, hat er jetzt natürlich eine extrem schlagkräftige Mannschaft. Er hat noch zusätzlich Jonathan Taylor, Lamar Jackson und James Robinson. Und damit hat er natürlich eine Startaufstellung, die eigentlich, außer es kommen Verletzungen hinzu, seinesgleichen sucht, nehme ich mal an. Aber es sind eigentlich alle Top-Spieler auf den Positionen. Lediglich auf Tight End war er nur mit Firkser besetzt. Aber da hat man natürlich noch die Möglichkeit, was zu machen. Besonders auch, weil es immer mal wieder einen Breakout-Tight End gibt in der Liga, auch vom Waiver wahrscheinlich dann zu bekommen, weil eben relativ viel da sein wird. Dazu ist es einfach so, ich weiß jetzt nicht, wie viele Rookie-Pick-Runden die ha sie haben, aber ich glaube 3, wenn ich das richtig gesehen habe. Da wird auch noch einiges gedroppt werden, nehme ich mal an, nach dem Rookie-Draft, sodass er dann seine Bank, die jetzt nicht so sonderlich tief ist, aber dann auch durchaus noch mit Spielern von da aus besetzen kann. Dementsprechend, so geht man natürlich in Win-Now.
Absolut, ich sehe das auch so. Ein paar Assets kann man hier so ein bisschen rausstreichen, quasi, weil sie ähnlich wertvoll sind. Und wenn man das macht, dann bleibt am Ende einfach mehr hängen auf der Seite, die das Paket erhält, auch in einzelnen Deals. Und das vielleicht so ein bisschen als Feedback. Davante Adams wurde hier gekauft für den 105, 108 und DJ Chark. Und das muss ich halt sagen, als Einzelmove ist mir zu teuer. Ich verstehe, dass das, ja, dass Adams kann dir halt einfach die Liga gewinnen und dann muss man halt mal ja, mehr hinlegen, als es vielleicht in einem Calculator kostet. Das ist mir absolut bewusst, aber die Frage, ob es da nicht auch ein DeAndre Hopkins vielleicht getan hätte oder ja, mehr diese Mittelklasse an Wide Receiver, DJ Moore zum Beispiel, die halt noch ein paar Jahre mehr haben und also DJ Moore zum Beispiel, oder die halt einfach aufgrund unterschiedlicher Aspekte ein bisschen günstiger sind und dass der Wide Receiver 1 overall seine Saison wiederholt, ist halt relativ unwahrscheinlich.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, Adams, wenn er fit ist, ist eigentlich auch ein Top 5 Receiver für Fantasy, ne? Ob er jetzt der Wide Receiver 1 sein wird.
Absolut.
Und dementsprechend, also finde ich, kann man das auf jeden Fall rechtfertigen und wenn man in WinNow geht, dann bin ich, also wäre ich jetzt auch bereit, etwas überzubezahlen für so einen Spieler, ne? Das muss ich auch ganz klar so sagen.
Ja, 105 ist halt, 105 und 108 sind halt Picks, die schon massive Spieler geben können, aber ich verstehe auch, klar, WinNow bringt dir das jetzt nichts, wenn du da dann einen jungen Running Back oder so bekommst, der im übernächsten Jahr mal performt. Ist völlig okay, keine Frage. Und vor allem Fokus aufs Gesamtbild, das ist einfach der Hammer. Das sind insgesamt eine sehr geile Teamüberholung, super gemacht. Und dann kann man ja nur sagen, so als kleines Ding, ich scheue mich davor, so überzubezahlen, weil gerade auf Wide Receiver halt der Drop-Off nicht so groß ist in die mittleren Regionen.
Ja, wenn aber ein Receiver eine Saison wie Adams letztes Jahr spielt, und ich gebe dir zwar recht, wird er nicht wiederholen oder wird er sehr unwahrscheinlich wiederholen, dann ist er aber halt schon ein Difference-Maker. Und ich sag mal, gut, es kann natürlich passieren, wie dass man da so ein bisschen natürlich, ja, wie soll man das sagen, irgendwo einen falschen Traum hinterherjagt, dass das wiederholt wie bei Thomas vorletzte Saison. Haben ja auch viele dann viel bezahlt und wurden bitterlich enttäuscht. Aber letztlich finde ich es schon okay und dann will ich auch so einen Spieler in meinem Team haben und dann, ja, wie gesagt, hau raus den Scheiß.
Fair enough. So, und dann haben wir hier Trade Nummer 2. Der ist interessant, weil es mal ja einen Startup-Draft betrifft und da der Kollege, der uns das Ding geschickt hat, weggetradet hatte die Picks 105 und 208 und erhalten hat er den Pick 303, 503, 703 im Startup und dann noch Rookie-Picks der nächsten Jahre, den 22 First to Fourth, also wirklich die kompletten Rookie-Picks Runde 1 bis 4 im 22er Draft und dann den 23er Draft, den First Round Pick und den Third Round Pick. So, dann fange ich vielleicht mal ganz kurz an, weil du gerade gestartet hast mit deiner Analyse. Und ich muss sagen, das ist ja fast schon aus dem Dynasty Flow Lehrbuch der letzten Wochen. Dieser Downtrade ist für mich wirklich brutal gut. Rookie-Picks sind hier meiner Meinung nach von der anderen Seite brutal undervalued. Der 23er Rookie-Draft wird, glaube ich, wirklich brutal. Da wird Running-Back-Talent kommen, wie wir es jetzt seit 2 Jahren nicht gesehen haben. Gesehen haben werden mit 21 und 22. Und da bin ich super hyped drauf. Deswegen, wenn man den dann so mehr oder weniger geschenkt bekommt, richtig gut. 22 First, also ja, 22 Rookie Picks auch super, denn im Endeffekt muss ich schon fast sagen, kann man den Deal rein der Startup Picks schon fast machen. Du kriegst im Prinzip, also ich würde sagen, du kriegst die Rookie Picks einfach for free obendrauf und das ist brutal gut. Also du kriegst sogar, ich würde den Deal davor mit 303, 503, 703 so schon machen, ohne die Rookie Picks. Und findet, dass die Trade-Down-Seite besser ist.
Ja, also für mich ist das hier auch praktisch. Also 208 gegen 303 ist mehr oder weniger eigentlich kein Value-Verlust. Du bleibst absolut im gleichen Tier. Dementsprechend völlig, völlig entspannt. Wenn man die beiden rausstreicht, dann hast du hier, wie du schon gesagt hast, 105 gegen 503, 703, 421er Picks und 23 First and Third. Ja, also so baust du wirklich ein Team auf, was auf, also wenn du dann die richtigen Entscheidungen weiterhin natürlich triffst und im Draft triffst, ja, so kannst du richtig Value generieren, ne? Und wenn du jetzt mal einfach überdenkst, was kannst du im Startup machen noch selber? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, der 105 wird wahrscheinlich ein Quarterback sein, irgendwo ja. Prescott, Murray fällt meist nicht bis dahin, aber Prescott, Allen, Murray, irgendwie sowas. Oder vielleicht ein Running Back, ja, CMC. Einer von denen. Okay. So, und wenn du jetzt mal bedenkst, 303 kannst du wahrscheinlich traden gegen mehr als einen First. Eher zwei First und einen Second während des laufenden Drafts. Mhm. 503 kannst du bestimmt auch noch für einen First traden, beziehungsweise einen nehmen, wenn die Rookie Picks inkludiert sind. Das heißt also, im Prinzip, also 303, ja gut, den hatte ich gesagt, streichen wir raus, aber im Prinzip bekommst du hier 703, boah, vielleicht ein Early Second, da bekommst du drei Firsts, zwei Seconds, ja, zwei Thirds und ein Fourth für 1,05. Also das ist so ein brutaler Value Gain. Genau, also perfekt im Prinzip. Das, was wir letzte Woche besprochen haben, perfekt umgesetzt. Bin auch begeistert.
100%. Ganz kurz, ich muss mich ein bisschen korrigieren, stimmt schon. Ich habe hier vorhin, nur die Startup-Picks kannst du nicht machen. Das ist eigentlich falsch, weil 208, 303 nehmen wir raus, bisschen Value-Verlust so gegen 5 und 7, auch wenn es jeweils early ist, trade ich jetzt den First oder den 105 nicht. Das war, da habe ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber nochmal, also zwei Firsts für diese zwei Runden, die du da runtergehst, im Prinzip ja, all day. Also gar keine Frage, sie haben neun Starter, das ist nicht mal ein kurzes Line-Up. Die Starter, die du dir da holst, die werden dir sowieso gut tun. Und ja, einfach Wahnsinn.
Ja, und wenn der andere dann, ich sag mal, hat er zwar vier Picks in den ersten zwei Runden, aber da können sich auch mal schnell zwei verletzen und dann hast du, weil er keine Tiefe hat aus den späteren Runden, hast du nächstes Jahr wahrscheinlich einen Pick irgendwo in den Top 6 oder sowas oder 4.
Ja, ich würde auch sagen, da kann man schon fast jetzt nicht damit planen, aber das ist nicht unwahrscheinlich, dass das Team, das dafür getradet hat, die Playoffs nicht erreicht.
Ja, auf jeden Fall. Also dementsprechend, ja, super.
Geiler Deal. So, dann haben wir noch eine dritte Frage, die mich erreicht hat. Da hat uns ein Kollege, der Yves heißt er, wirklich er hat mir eine riesig lange Nachricht geschrieben und freue mich, dass er sich da die Zeit genommen hat und einfach da auch die Meinung von uns schätzt und das hören würde. Er hat eine Liga als komisch übernommen, die im Prinzip sonst zerfallen wäre und also beziehungsweise die wäre nicht zusammengefallen, aber der komisch ist halt raus aus der Liga und so, man hing ein bisschen in der Luft und dieser erste Komisch davor hat eine sehr interessante Constitution irgendwie aufgebaut und da mal so, und da wäre jetzt die Frage, was wir davon halten. Und da ist es so, dass jetzt ein Trade durchgegangen ist, der unter anderem Josh Jacobs enthielt. Und an Josh Jacobs war jetzt nicht nur ein Owner interessiert, sondern mehrere. Dann gab es im Hintergrund Verhandlungen. Und an sich der Deal, der stattgefunden hat, also es ist eine IDP-Liga, das vielleicht noch dazu gesagt, 10er-Liga, PPR Superflex, Spieler A gibt ab, Carson Wentz, Calvin Neu und Josh Jacobs und Spieler B bezahlt ihm dafür den 21er 104, den 204, den 308 und auch noch den 22er First-Rounder. Und der Spieler A, relativ logisch, befindet sich im Rebuild, der sammelt die Picks ein und Spieler B braucht den Starter auf Quarterback, Running Back und wollte halt on top noch wenn neu haben und legt keinen großen Wert auf Draft Picks und ja, will also weiterkommen. Und jetzt schreibt er hier noch, der Trade ging über 5 Tage, gesamter 4-mal hin und her, also bis sie sich so in der Verhandlung, als sie sich in der Verhandlung befunden haben und die anderen zwei Spieler, die eben an Jacobs dran waren, aber halt den Preis, den der andere bezahlt hat, nicht bezahlen wollten, die sind der Meinung, dass der Komisch den Deal, der jetzt halt am Ende stattgefunden hat, untersagen muss, da der Deal laut Calculator nicht fair ist. Und die Aussage von denen ist, dass nicht jeder Spieler das gleiche Wissen hat und nicht jeder investiert gleich viel Zeit in Fantasy Football oder Dynasty. Und deswegen muss man alle Deals mit einem Calculator bewerten Und wenn das nicht fair ist, dann muss man den Trade quasi wieder rückgängig machen. Und er sagt dann jetzt, ja, er ist der Meinung, dass ein Deal an sich, wenn die zwei Parteien sich einig sind, dann gehört der einfach durchgelassen, solange es nicht richtig Beschiss ist. Und jetzt vielleicht mal so an dich die Frage, was du davon hältst, wenn man hier mit Calculatern arbeitet.
Ja, also grundsätzlich davon halte ich natürlich überhaupt nichts, ne? Also irgendwelche Trade-Calculatoren als Grundlage da irgendwie für faire Trades zu nehmen, ist natürlich absoluter Schwachsinn, weil ich weiß nicht, nutzen die denn alle den gleichen oder?
Nein, das ist das komplett Verrückte daran, dass auch noch wirklich jeder einen unterschiedlichen benutzt und sie sich nicht mal auf einen geeinigt haben. Also das heißt, das passt auch nicht so ganz, und dann muss man ja auch noch sagen, irgendwie für IDP gibt, oder ich, mir zumindest ist keiner bekannt, der IDP-Spieler wirklich mit berücksichtigt. Und gerade da ist ja das Scoring auch noch so unterschiedlich, dass ich mich frage, wie das überhaupt funktionieren soll.
Ja, würde wahrscheinlich nicht funktionieren, beziehungsweise müsstest du da schon einen haben, der dann auch deine Scoring-Einstellungen irgendwie modellieren lassen würde, genau. Ja. Nee, also das ist natürlich Humbug. Man kann natürlich irgendwo, wenn man das unbedingt will, ein Review einführen für extrem unfaire Trades, aber ich würde das auf jeden Fall nicht machen. Und das Argument irgendwie, dass Leute unterschiedlich viel Zeit in Fantasy investieren, dann dürfte ich wahrscheinlich in den wenigsten Ligen überhaupt irgendwie traden. Weil
das können wir mitspielen, nee.
Ja. Ja, genau, also das ist natürlich Humbug. Jeder soll natürlich entscheiden, wie viel Zeit er investiert und was für Trade er aber auch macht. Und wenn das für beide Seiten in Ordnung sind oder war, dann sollen die den Trade machen. Gut, man kann da sicherlich für die eine oder die andere Seite argumentieren in diesem Trade, aber natürlich, also nicht, der ist jetzt nicht so unfair, dass ich ihn irgendwie annullieren würde. Und wie gesagt, diesen Scheiß sollen die mal schnell abschaffen. Also das wäre für mich ein Argument, um aus einer Liga auszutreten.
Voll. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man den Deal jetzt unfair findet, dann ist ja jetzt die Logik quasi, dass der Jacobs-Abgeber hier den anderen komplett abgerippt hat. Und da sei ja ganz ehrlich, also ich weiß nicht, du kriegst halt...
Eher andersrum, glaube ich.
Nee, weil ja die anderen sagen, ja, er hat Jacobs, hat er ja zu teuer verkauft.
Ja, genau, dann wurde er abgerippt, der Jacobs-Abgeber. Nee. Ja, doch.
Ja, aber dann hast du ja, dann müssten ja die anderen, die sind ja nicht bereit, so einen teuren Preis für Jacobs zu zahlen.
Ja, dann ergibt das halt noch weniger Sinn.
Ja, also das ist so das, wo ich mich frage, wenn ich das hier anschaue, dann ist, also ich finde einfach, das ist ein grundsolider, fairer Deal, das passt alles, aber dann noch zu sagen, dass quasi Jacobs hier für viel zu viel verkauft wurde und man das annullieren soll, damit, weil die ja sagen, ich will ihn für weniger haben. Das ist ja komplett absurd einfach. Was ist das für eine, also das ist so eine richtig, und ich muss sagen, ich hasse es so hardcore, wenn Leute irgendwie sagen, ja, ich will den Spieler kaufen, aber dann halt quasi nicht das auf den Tisch legen, was verlangt wird, dann bezahlt es jemand anders und dann so, oh, das ist ja viel zu teuer, wieso kaufst du den? Und denk mir, Alter, lass einfach die Leute ihre Deals machen. Und erstens, wenn du rumweinst, weil jemand anders zu teuer verkauft hat, ja, ist halt so, hör auf damit. Und zweitens, hinterher irgendwem erzählen, dass er zu billig verkauft hat und du ja viel mehr bezahlt hättest, dafür ist genauso richtiger Scheiß-Move. Das geht mir so auf die Eier, wenn in einem League-Chat nach einem Deal quasi so Dinger losgehen. So, oh, wie konntest du das tun? Alter.
Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Ja. Das Gesetz von Marktwirtschaft. Genau, also letztlich, wenn der Preis bezahlt wird, dann war er wohl gerechtfertigt, zumindest für denjenigen, der ihn bezahlt hat. Ja. Und dann halt deine Fresse, du hättest den gleichen Preis bezahlt oder dir ist es Jacobs zum Beispiel hier nicht wert, dann lass es halt.
Voll.
Fertig.
Voll. Punkt. Und noch dazu, da muss man halt auch sagen, hier wurde ja sogar noch verhandelt. Es gibt ja auch manchmal Leute, die einfach gar nicht verhandeln davor oder bei einem Spieler anfragen für den Spieler, also bei einem Manager anfragen für den Spieler. Und du sagst ja, das fand ich eins der besten Dinger, so, die du mal, ich weiß nicht, ob hier im Pod oder mal so, als wir geschrieben haben, gesagt hast, so Trades are earned, not given. Und das ist einfach der Punkt, wenn du dich nicht drum kümmerst, wenn du nicht aktiv bist und keine Deals machst und nicht vorantreibst, dann erwart auch nicht, dass sie zu dir kommen. Das passiert einfach nicht.
Ja, das ist halt oftmals gar nicht mal, du musst nicht derjenige sein, der das beste Angebot macht, du musst nur der sein, der das Angebot macht. Und ja. Es ist halt auch so, wenn du einen Spieler verkaufen willst, dann setz nicht deinen Scheißspieler im Sleeper-Chat auf einen Scheiß-Trade-Blog, weil dann schreibt dir keiner oder die wenigsten, sondern schreib jeden fucking Owner, für den der Spieler interessant sein könnte, schreib ihn an oder schick ihm ein Angebot. Wie auch immer, mach irgendwas.
Ja, ne? Ist echt so.
So, und wenn du dann vielleicht, ich sag mal so, einen Spieler hast, der für, keine Ahnung, wahrscheinlich 8 Teams aus deiner Liga interessant sein könnte, weil 4 vielleicht den auch nicht brauchen, weil die auch im Rebuild sind oder so, dann schreibst du verdammt nochmal alle 8 an. Ja. Und wahrscheinlich 3 werden nicht antworten, aber von den 5 werden dann vielleicht 3 ablehnen und 2 haben vielleicht Interesse an dem Spieler.
Ja.
So, und dann, so verkaufst du halt Spieler. Wenn du einen unbedingt loswerden willst, dann mach es halt so.
Ja.
Oder wenn du einen Running Back brauchst, dann schreibst du jeden an, dessen Team scheiße aussieht und holst und fragst, pass mal auf, kannst du nicht einen abgeben, weil dein Team kacke ist. Also so sagt man es. Ja. Sagt man es vielleicht nicht, aber.
Ne? Wenn man zuerst mal, ja, ist ja ein super Team zusammen, gut gedraftet, aber trotzdem, glaube ich, bist du im Rebuild.
Ja.
Ja, genau. Nee, okay, passt. Das nur mal dazu. Ich war wirklich, also Yves, auch an dich, Alter, es tut mir echt leid, dass du komisch von dem Haufen bist und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, diese Arbeit zu investieren. Ich kann dir nur sagen, es ist nichts Verwerfliches dran, sowas auch einfach dann da in den Sack zu hauen, auch wenn du ein ganz cooles Team hast, aber ey, Alter, das ist wirklich, das würde mir tatsächlich den Spaß nehmen und dann würde ich auch sagen, man kann es auch mal gut sein lassen.
Ja, aus solchen Erfahrungen lernt man dann.
Ja, absolut, absolut. Genau, okay, dann das war es so rund ums Thema Input von den Hörern und dann können wir eigentlich zum heutigen Hauptthema auch noch kommen. Wir haben es letzte Woche schon ein bisschen angerissen, die Wide Receiver Evaluation, was wir da alles machen und heute kommen wir zu den Top 6 Prospects, die wir aktuell pre-draft bei uns auf dem Zettel haben, wie wir die gerankt haben und ich bin mal gespannt, ich meine jeweils Top 6, ich glaube, es ist nicht jeder Spieler der gleiche, wie viel wir dann am Ende besprechen, aber ist ganz gut, ich würde sagen, da starten wir jetzt einfach mal rein, wir wollen ja heute auch nicht wieder so eine lange Folge machen, daher halten wir uns nicht lang auf mit der Laberei von mir und wir kommen rein. Phil, sag uns doch mal dein Top Prospect auf Wide Receiver und erzähl uns ein bisschen was zu ihm.
Ja, mein Top-Receiver ist Ja'Marr Chase. Überraschung. Wobei, bei dem, was ich die letzten Wochen so gehört habe, ist es ja scheinbar wirklich eine Überraschung. Genau, 6'0 groß, 210 Pfund schwer, LSU.
210, tatsächlich? Echt, oder was? Ich habe hier 201.
Ja, das kann natürlich sein, dass das ein Pro-Day
ist. Warte, es sind 201 vom RAS, habe ich hier stehen.
Okay.
Ist dann also, BMI von 27,3.
Ja, okay. Ja, aber gut. Nichtsdestotrotz bleibt trotzdem mein Top-Prospect. Und ist 21,1 Jahre alt und ist auch ein Early Declare, also ein Junior. Genau. Ja, Ja'Marr Chase habe ich mir aufgeschrieben, ist ein also True X, ne, das ist ein X-Receiver. Vom Spielstil muss ich sagen, ich feiere immer so ein bisschen Comparisons, ich gucke mir die immer extrem gerne an, höre die auch gerne irgendwie. Soll man ja eigentlich nicht machen, ne? Kein Spieler ist wie der andere, aber weiß ich nicht, vom Spielstil hat er mich immer schon ein bisschen an den Prime Des Bryant erinnert. Mhm. Also weiß ich nicht, das war so die Sache, die ich im Kopf hatte, auch wenn Des Bryant halt ein bisschen schwerer war, also ein bisschen massiger, aber so vom Spielstil haben die schon relativ Ähnlichkeit, habe ich mir auch als Stärke aufgeschrieben, also Physicality, dann spielt er halt gerne so diesen Bully Ball, nennt man das, ne, also über seine Physis gewinnt er halt auch, dann Elite Ball Tracking, ist mir aufgefallen. Also ja, der weiß immer, wo der Ball ist und ja, bekommt ihn dann auch. Dazu hat er auch einen sneaky Speed. Ne? Hat er auch relativ gut getestet oder sehr gut getestet eigentlich, was die Speedwerte und so anging. Und ja, das war schon gut. Speedscore von im 86. Perzentil, das ist schon ein guter Wert auf jeden Fall. Ja, darüber hinaus vielleicht noch kann man sagen, also er hat praktisch, wenn man so will, eigentlich nur ein Jahr produziert, aber das war schon sehr, sehr jung. Als Sophomore hat er gute dann 84 Receptions, 1780 Yards bei 21,2 Yards pro Reception und 20 Touchdowns aufs Feld gezaubert. Also das ist schon ja, außergewöhnlich, kann man sagen, gerade in dem Alter. Ja, und ja, da habe ich mir noch aufgeschrieben, Competition, ja, der hat den NFL-Startern, ja, Trevon Dix, glaube ich, der jetzt bei den Cowboys spielt, vorher bei Bama gespielt hat, und AJ Terrell, First-Round-Pick, glaube ich, der Falcons, vorher bei Clemson, den hat er halt jeweils den Arsch versohlt, also Terrell oder beziehungsweise Clemson Secondary hat er halt irgendwie über 220 Yards angehängt und auch gegen Dix und die Bama Secondary irgendwie 140 oder sowas, also der hat die richtig traktiert, ne? Und dementsprechend bleibt da für mich eigentlich auch kein Zweifel, dass er auch in der NFL bestehen kann und auch da dominieren kann als Ex-Receiver und ja, ist ein Ausnahmetalent für mich, hat alle physischen Voraussetzungen, vielleicht wenn man mal ein Bild gesehen hat von ihm oberkörperfrei oder sowas, dann sieht man auch schon, der Junge hat, glaube ich, eine ganz gute Work-Ethic im Gym, ne? Also ja. Der geht schon mal pumpen, hat auch irgendwie 23 Reps geschafft bei Benchpress, also ja, der spielt halt auch extrem oder spielt größer als er ist und kräftiger. Mhm. Also ich glaube, der Junge hat richtig Power und ja, das sieht man halt auch einfach.
Absolut, das ist ein, wie du sagst, totaler Ausnahmeathlet. Es gibt da dieses Bild, das ist sogar mit Justin Jefferson und Devontae Smith, wie er beim Training steht. Ja. Und das ist halt geil. Jefferson, man muss ja sagen, Jefferson sieht eigentlich genauso aus wie Smith. Genau solche Steckerlbeine. Und daneben ist halt so, das ist so richtiger Man amongst Boys. Und man darf ja nicht vergessen, Ja'Marr Chase ist von denen halt der Jüngste, ne? Wirklich verrückt. Ja, ja. Er ist ein krasser Typ. Und ich feiere ihn auch extrem. Ich packe noch meine Market Share Receiving Yards rein, 30%, Dominator Rating 31%, heißt wirklich einen vollen Breakout mit 19 gehabt. Wahnsinn, unfassbare Produktion. Das lässt sich kaum ja, in Worte fassen. Und dass er nicht noch besser ist in Sachen Market Share und Dominator Rating, liegt halt daran, dass er Justin Jefferson neben sich hatte. Und den hat er outproduced, als der ein Jahr älter war.
Nicht nur Justin Jefferson, auch ja, noch
und, ja, und Terrace einen Marshall weiteren. War auch noch da, ne? Gleiches Alter, absolut. Und das sind alles miteinander wirklich NFL-taugliche Wide Receiver. Und Clyde Edwards-Helaire war ja auch noch da als Top-Waffe aus dem Backfield raus. Also der hat ja auch noch ein bisschen Yards, Receiving Yards weggesnackt. Und da muss man schon sagen, da dann 30% Market Share Receiving Yards hinzuzaubern, ist unglaublich. Typ ist das schwer irgendwie zu glauben, dass man so produzieren kann, aber hat er geschafft. Ja, das eigentlich die einzigen kleinen, ich habe mir jetzt hier so Cons aufgeschrieben, wo ich nicht wirklich weiß, um ein bisschen was irgendwie zu haben. Seit seine Freshman-Season war aus irgendeinem Grund nicht besonders gut. Das würde mich tatsächlich irgendwie interessieren, warum kam er nicht sofort aufs Feld, weil man ja eigentlich dann 2019 gesehen hat, dass er mehr als ready war. Ist bisschen überraschend, aber am Ende, ja, ist es halt so, da hat er irgendwie einen, da hat's Klick gemacht, warum auch immer. Reicht mir diese eine Saison von absolut auf absolut elitärem Niveau. Und manche Filmgrinder, sag ich mal, sind jetzt nicht so ganz sold, was sein Route Running angeht und so. Und ja, das ist so mein, ja, keine Ahnung. Wenn man hat wahrscheinlich auch bei Calvin Johnson irgendwie was gefunden, wenn man wollte.
Ja, DK Metcalf ist auch ein schlechter Roadrunner, deswegen wird er auch keinen Erfolg in der NFL haben. Genau. Nein, also das Ding ist halt einfach, ja, das Roadrunning, also ich gucke ja auch, bin jetzt bestimmt nicht 500-Stunden-Film, aber ich gucke mir schon an, über welchen Spieler ich hier rede. Und
ich gucke also, keinen Film, ich möchte das nochmal ganz klar sagen. Ich mache das einfach nicht.
Er hat seine Gegenspieler halt auf die verschiedensten Art und Weisen einfach zerstört. Ne? Ich habe oft irgendwie gehört und gelesen, Separation ist auch manchmal ein Problem bei ihm. Ja, wenn du weißt, du dominierst deinen Gegner am Catchpoint einfach so, wie er es getan hat, dann brauchst du halt auch keine Separation. Dann gibst du, vielleicht dann legst du den Fokus eher darauf, ne? Ja. Das war, also, ja, sehe ich nicht. Also, ist auf jeden Fall hier das
Ich bin da auch, Prospect. Ich denke auch, ich habe da überhaupt keine Bedenken. Ich muss sagen, so ein bisschen, um ein bisschen auf die Bremse zu treten, ich habe ihn halt nicht, und es kommt öfter die Comparison zu Calvin Johnson, auf dem Level sehe ich ihn halt nicht. Das ist wirklich, nee. weil ich ja halt glaube, da fehlt es an der Physis ein bisschen. Calvin Johnson war halt genauso schnell oder vielleicht sogar schneller, weil er ist diese Zeit, glaube ich, bei der Combine gelaufen statt bei einem Pro Day. Und er war halt größer und massiger. Und das war einfach ein komplett, also das war so ein Monster, das kann, also wenn du jetzt quasi, wenn dein das Negative an deinem Profil ist, dass du nicht wie Calvin Johnson bist, ja gut, okay, das in Gottes Namen mag so sein, aber der Typ war halt auch einfach quasi das beste Prospekt aus, als Wide Receiver, was in die NFL gekommen ist, was es gab.
Ja, also für mich jetzt auch, also ganz ehrlich, ich finde er ist der beste Wide Receiver in dieser Klasse. Ja. Ich würde aber nicht, also das ist jetzt kein Calvin, kein Julio, sowas in die Richtung wäre es für mich, ist es für mich jetzt nicht. So, also das muss ich schon fairerweise sagen. Also da gibt's, ist auf jeden Fall, was Wide Receiver Prospects angeht, noch Luft nach oben für mich, aber ja, ist einfach in dieser Klasse der beste Spieler und der ganz wird klar sehr wahrscheinlich auch Erfolg haben.
Aber wenn du sagst, bester Wide Receiver der Klasse, ja, was bedeutet das? Sagen wir mal, Superflex ist, glaube ich, der 101 eh klar, so bei dir auch. Aber gibst du dem Ganzen, oder würdest du ihn denn, jetzt sag ich mal, du bist ja so überzeugt auch von ihm, würdest du ihn denn an 102 nehmen?
Nein.
Würdest du ihn an 103 nehmen?
Nein.
Okay, ich will das Spiel nicht weitermachen. Ab wann überlegst du denn so? Oder wer muss denn vom Board sein, vielleicht so rum gefragt?
Also, mindestens mal meine beiden Top Quarterbacks und wahrscheinlich auch die Top 3 Running Backs und dann je nach Landing Spot vielleicht sogar nochmal ein oder vielleicht sogar zwei Quarterbacks. Also so ab 1,6 würde ich mal so behaupten, komme ich vielleicht ins Grübeln.
Javonte so in Williams, die Richtung. Hast du über ihm?
Kommt auf den Landing Spot an.
Okay, ja. Also ich muss sagen, ich hab ihn jetzt Pre-Draft aktuell hinter Chase. Also da hätte ich Chase über Williams.
Es kommt natürlich auch extrem auf das Team an, ne? Wenn ich jetzt im Rebuild bin zum Beispiel, könnte es schon eher sein, dass ich einen Chase nehme, wobei Javonte halt auch extrem jung ist. Ja, ist für mich wird da, fange ich an zu überlegen, so wie gesagt, 1,6, 1,7 Range, ja. Sowas in dem ja. Bereich.
Aber fair, ja. Also das ist so das Ding. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich keinen Top 10 Quarterback-Pick hinter ihm nehmen. Ja, gut, okay, Mac Jones, da ist es wirklich so eine Frage, ehrlich gesagt. Ich bin mir bei Mac Jones halt noch nicht so ganz sicher, was das Fantasy-Ceiling angeht. Aber andererseits, sobald er startet, ganz ehrlich, und bringt eine solide Leistung, ist er halt automatisch irgendwie ein Top 36-Pick. Und Chase, dass er da hinkommt, ist halt gar nicht so easy. Also da muss schon eine Bombensaison auch kommen dann.
Genau. Also ich gehe jetzt in dem, was du mich gerade, ich gehe mal davon aus, dass irgendwie einer der Quarterbacks noch irgendwo in einem Spot landet, wo er mindestens mal anderthalb Jahre oder so sitzt, was natürlich nervt dann. Und dann würde ich halt wahrscheinlich schon lieber ihn haben. So, aber genau. Und vielleicht auch einer der Running Backs noch in einem Drecksspot landet. So, und dann komme ich so in die Richtung. Meistens ist es ja so, ne, dass irgendwo Leute da landen. Und wer weiß, wo Chase landet. Ne, wenn der jetzt im Adrian Franke Mockdraft von heute, landet er halt in Detroit.
Puh, boah, ja, das
wäre halt Uff. Übel. Ja. Ich meine, da wäre jetzt paar allein auf weiter Flur mit Hockenson, aber ja, die Offense wird halt nichts produzieren. Ja. Also gehe ich fest von aus. Und dann ist das halt echt scheiße, ne? Und ja, wie gesagt, also dementsprechend, ich nehme dann lieber den Value, werden wir jetzt wahrscheinlich gleich noch zukommen, den ich mit anderen Receivern bekomme, die für mich auch das Upside haben, in dieser Klasse der Number One Receiver zu werden, wenn sie einen guten, besseren Spot landen. Und dementsprechend, ja, muss, wie gesagt, abwarten, wo der Landing-Spot sein wird, aber jetzt rein vom Talent her die Eins.
Alles klar. Nee, ist, glaube ich, einfach nur eine ganz interessante Frage. Da sind wir wieder beim Thema Value. Ja. Und Positional Value halt, Running Backs matter in Fantasy und Wide Receiver schwieriger. Man sieht es ja jetzt, Justin Jefferson, wie gesagt, es ist, auch wenn er ein mega Prospect ist, es ist nicht wahrscheinlich, dass er den, dass er die Rookie-Saison hinlegt, die Justin Jefferson hatte. Und dann ist die Frage, wer geht eigentlich in 2022 quasi früher vom Board und so. Also es ist gar nicht so, nicht so einfach, da massiv zu klettern in den Rankings, weil er schon sehr am, ich finde, er ist schon, er wird schon sehr, sehr, ja, so ein bisschen am Ceiling, nicht am Ceiling natürlich, aber er wird schon sehr, sehr früh gedraftet, auch in Startup Drafts, wo Rookies mitgedraftet werden.
Ja.
Genau, dann mal die Nummer 2, fange ich mal an mit meiner Nummer 2, bin gespannt, wahrscheinlich haben wir hier den gleichen Prospect, es ist Rashad Bateman aus Minnesota, ist ein Junior, der ja zuerst für die Saison ja ein Opt-out hatte, dann ist er wieder zurückgekommen. Er hatte eine Covid-Infektion sogar und mitten in der Saison hat er dann ja in den Sack gehauen und hat wieder den Opt-out, ist wieder out geoptet. 21,4 Jahre alt, ist am geht im Moment als Wide Receiver 3 im March ADP von DLF vom Board an Nummer 9 overall in den Rookie Drafts. Seine Measurables, er ist 6'0 groß und 190 Pfund schwer, damit ein BMI von 25,8. Bisschen schade tatsächlich, dass er nur 190 Pfund wiegt. Ich glaube, das hatten alle ein bisschen ja, anders erwartet. Und Minnesota hat ihn, glaube ich, mit 6'2 210 mal angegeben.
Ja, der ist ein bisschen eingelaufen in der Wäsche auch wieder. Aber also ich habe gehört, dass sein Playing Weight so bei 1,95 sein soll. Also realistisch hat er, glaube ich, selber auch gesagt. Ja, gut, ne? Dann.
Ja, whatever. Geht. Also ich meine, am Ende, ich mache mir jetzt da keine Sorgen, dass er jetzt massiv abgenommen hat oder nicht mehr das Ding hat, was er, oder nicht mehr jetzt auf dem Niveau spielen kann, auf dem er vorher gespielt hat. Es ist halt so eine Sache. BMI ist für mich, ich nehme jetzt niemanden in den Rankings hoch oder runter, deswegen, aber es ist halt mir natürlich, wenn ich es mir aussuchen kann, nehme ich halt lieber den 27er BMI und die 6'3 als Größe. Und ja gut, das ist halt jetzt hier nicht so, aber ist jetzt auch kein Beinbruch.
Ja, also Bateman ist meine 3 tatsächlich.
Ah, okay, interessant. Ja, sehr cool, sehr cool. Dann bin ich ja gespannt, wen du gleich auf 2 hast.
Ja.
Aber ich bleib mal hier bei Bateman. Vielleicht auch noch ganz kurz so als Hintergrund. Er ist eine 4-4-3 gelaufen. Das ist dafür ein bisschen schneller, als man erwartet hat. Ja, Speedscore und so weiter, also bei den, sag ich mal, athletisch eher, ja, im Mittelmaß bisschen, sein Relative Athletic Score ist mit 8,04, aber noch, ja, ganz ordentlich. Jetzt vielleicht so ein bisschen dann zu ihm, was ist gut. Die Größe an sich, die finde ich, ja, die reicht halt, um Outside auch in der NFL zu spielen. Er ist ein Early Declare, das ist halt super wichtig für mich. Er hat direkt als Freshman geliefert und auch mit 18 schon einen 20% Dominator Breakout hingelegt. Das ist sehr, sehr gut. Mit 19 hat er dann mit Market Share Receiving Yards von 37%, also Bombensaison wirklich hingelegt, und hat 2018 und 19 meistens Outside gespielt, aber auch im Slot. Finde ich ganz, ganz cool zu sehen, dass er das eben auch im Repertoire hat. Und ja, komischerweise ist er dann tatsächlich 2020 geswitcht und hat überwiegend aus dem Slot gearbeitet. Hat auch da, obwohl seine Saison ja nicht so stark war, sagt man zumindest, hat wieder 3,5 Yards pro Route Run hingelegt. Das finde ich ganz, ganz cool. Und das gerade in seiner, sag ich mal, Covid-geprägten 20er-Saison. Daher muss ich einfach sagen, ich hänge das jetzt überhaupt nicht hoch, dass er in 2020 nicht geliefert hat wie wie in den Jahren zuvor. Genau, das sind eigentlich so die Dinge, die ich mir zu ihm aufgeschrieben habe. Finde ich ein tolles Prospekt und ja, finde ich, würde ich gern sehen, dass er, gut, jetzt ist er mittlerweile aus der 49ers-Range raus, der wird nicht mehr in die zweite Runde fallen, aber ich freue mich für das Team, dass ihn irgendwie so um Pick 20 rumbekommt.
Solange es nicht Baltimore ist.
Ja, okay, gut. Das.
Ja, also, nee, kann ich nur unterstreichen, auf jeden Fall, was ich noch ganz cool fand, so sein Release ist echt nice, also der hatte halt auch Basketball-Scholarships wurden ihm angeboten, das heißt also, der hätte durchaus auch am College Basketball spielen können und ja, das sieht man dann halt auch teilweise im Release, so Crossover-mäßig geht er dann ab, ne, genau, ja, das war noch ganz, ganz cool. Ansonsten habe ich noch negativ, dass er teilweise Drop-Probleme hatte, aber Drops sind für mich eigentlich, wie gesagt, die sind halt fluide, kann man nicht sagen, dass die sich unbedingt übertragen werden, von daher will ich das mal nicht zu hoch hängen und ja, ich sehe ihn auch absolut positiv, genau.
Cool, das sind nicht viele negative Sachen, ich habe auch nichts. Meine Grade für ihn ist so, ich würde ihn halt late first ziehen und bei ihm bin ich ja aktuell als Pre-Draft, sag ich mal, sehe ich ihn aber halt dann hinter Mac Jones und Javonte Williams im Vergleich zu Jamar Chase, den ich aktuell noch über den beiden ziehen würde.
Ja, finde ich auch gut. So Ende, erste, genau. Ja.
Okay, gut, dann sag uns doch mal deine Nummer 2.
Ja, meine Nummer 2 ist der zweite LSU-Receiver, und zwar Terrace Marshall. Ich habe tatsächlich, also ich habe, glaube ich, ungefähr 5 Mal hin und her geschoben zwischen der 2 und 3. Also das ist für mich schon relativ eng. Genau, ein paar Eckdaten zu Terrace Marshall. 6'3", 205, also 205 Pfund. Ja, war ein 5. Recruit. 20,9 Jahre alt, also extrem jung, ist glaube ich sogar der jüngste Receiver von den Nennenswerten auf jeden Fall. Und ja, auch ein Early Declare, war ja ein extrem gutes Prospect, was aus der Highschool kam, auch Basketball, hatte auch von im Prinzip jeder namhaften Schule ein Angebot und ja, ist dann eben zur LSU gegangen. In 2019 muss man einfach sagen, ja, er war die dritte Geige bei LSU. Dementsprechend, ja, waren seine Production-Zahlen jetzt nicht so überragend, aber trotzdem noch gut.
Und, ja, würde ich auch sagen.
Also dafür, dass man eigentlich, ich sag mal, vielleicht, dass er vielleicht mit den beiden besten Receivern aus den beiden Drafts zusammengespielt hat. Ne?
Ja.
Das ist dann ja mal.
Und dann halt CEH noch so ein bisschen aus dem Backfield halt hingeschrieben. Du kannst ja auch nicht drei Receiver füttern und der hat immerhin 13% Market Share geschafft, was jetzt nicht überragend ist, aber es ist auch echt nicht nix.
Ne, genau. Und ich sag mal, dass er dann die 1 sein kann, hat er dann dieses Jahr auch bewiesen. Also in den Spielen, die er gespielt hat, ich glaube, er hat nur 6 oder 7 Spiele, ich habe es mir jetzt nicht genau notiert, gespielt, genau. Und er hat dieses Jahr dann die Justin Jefferson-Rolle gehabt, in der er dann halt auch seine Yards per Route Run im Prinzip verdoppelt hat, was dann auch eben standesgemäß war. Im Jahr davor hat er halt nicht so viele Bälle gesehen bei den Routen, die er gelaufen hat, weil er eben die anderen beiden um sich rum hatte. Sein RAS, also sein Relative Athletic Score, war bei 9,94. 10 ist das Maximum, um das dazu zu sagen. Also das heißt also, das ist ein Elite-Athlet bei seiner Größe. Genau, das war dazu noch zu sagen. Ansonsten, ja, eben kann auch im Slot als großer Slot-Receiver spielen, kann Outside spielen, hat unter 4-4 gelaufen oder ist unter 4-4 gelaufen, natürlich Pro-Day-Zahl, genau. Und ja, im Prinzip kann er alles, wenn man auf Tape guckt, also der kann seine Gegner mit Geschwindigkeit, mit Größe, mit bei Contested Catches schlagen, also das Upside ist bei dem halt echt massiv. Einziger oder einer der Knocks, die man so hat, was man immer wieder hört, ist, dass er halt der Effort gefehlt hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich für ihn ein bisschen Partei ergreifen, natürlich ist auch meine Nummer 2. wenn du selber in einem Scheiß Team spielst und nach irgendwie 3 Spielen deinen Quarterback verlierst, der eh schon scheiße war, so, dann überlegt mal selber, wie es euch gehen würde. Dann würde man vielleicht auch mal zwischendurch, wenn du eh merkst, okay, alle anderen sind kacke und ich habe irgendwie die halbe Mannschaft in die NFL verloren, dann würde man vielleicht auch mal den Kopf hängen lassen.
Ich glaube, glaub, die halbe Mannschaft reicht nicht, oder? Wie viele ja, Starts haben die verloren? Ich weiß es auch nicht mehr.
Aber ich weiß es nicht genau, aber es waren auf jeden Fall eine Menge. Also es war auch klar, dass die das Vorjahr nicht in keinster Weise wiederholen würden. Genau, und dann hat er auch jemand gesagt, komm, ich packe meine Sachen, bereite mich auf die NFL vor, ich habe keinen Bock hier mit irgendwie Quarterback 2 oder 3 vom Depth-Chart zu spielen und bin weg, ne? Genau, und wenn der in der NFL in die richtige Situation kommt, hat der halt für mich wirklich Upside, hier auch locker der beste Receiver in der Klasse zu werden. Also der hat alle Tools dafür.
Ja, okay, bester Receiver der Klasse, ja gut, okay, Upside hat er auf jeden Fall dafür. Muss ja, ich sag mal, müssen ja nur irgendwie 2, 3 nicht funktionieren von da vorne und schon rutscht genau, dahin. Genau. Absolut, genau. Ja. Ich habe ihn, er ist meine Nummer 4. Ich habe auch lang, also ich habe eher lang gehadert, ihn, also ich hatte ihn erst auf 3 und habe ihn dann nochmal ein Ding runtergenommen heute, aber ja, hat andere Gründe, komme ich dann gleich dazu. Aber ja, im Prinzip kann ich dir nur zustimmen, was bei ihm ist, dass er halt, dass, also die Nachteile sind schon ein bisschen, dass er wurde halt von Chase komplett dominiert, als sie im gleichen Alter waren. Heißt, es muss schon irgendwie auch ein bisschen so ein, ja, ein Unterschied zwischen den beiden scheint schon da zu sein. Und das ist halt, deswegen kann ich ihn nicht irgendwie ins gleiche Tier oder nah dran, so richtig nah dran kleben. Aber im Prinzip ist es dann, das sage ich auch, es ist okay, schwächer zu sein als der. Deswegen kannst du trotzdem ein super NFL-Receiver werden. Und ja, dann ist halt die Frage noch ein bisschen für mich, wie gesagt, ich gucke keinen Film, weil es auch nichts bringt, also ich kann es nicht bewerten, ich habe ihn natürlich spielen sehen, weil ich diese LSU-Spiele letztes Jahr mit dieser High-Powered Offense ganz gern gesehen habe und klar habe ich ihn da halt mal als reiner Fan, sag ich mal so, und Football-Fan gesehen, ich kann nicht beurteilen, was er kann und was er nicht kann, für mich ist wirklich ein bisschen die Frage, wie gut ihn die NFL einschätzt, so aus Filmsicht und Draft-Kapital wird bei ihm für meine Bewertung mehr, sag ich mal, ein bisschen mehr eine Rolle spielen als in meinem normalen Wide-Receiver-Prozess, weil halt da, ich kann den Zahlen hier, als wirklich mal Elite-Competition ist, die er im Team hatte, das spielt tatsächlich mal eine Rolle für mich. Da bin ich mal gespannt, wie die NFL ihn evaluiert.
Also für mich, aus meiner Sicht, so nach meiner Einschätzung, geht er auf jeden Fall in der ersten Runde. Auf jeden Fall. Also sehe ich überhaupt nicht, dass der da rausfällt. Klar, auch hier wieder der absolute Albtraum wäre natürlich Baltimore. genau, aber natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel in Green Bay zu landen als Wide Receiver 2. Und dann feuerfrei. Absolut. Dann kann es gut passieren, dass ich ihn sogar noch auf 1 Stufe.
Okay, das wäre verrückt. Aber okay, ich bin gespannt.
Gucken wir mal, da müsste schon viel zusammenpassen.
Ja, keine Ahnung, wenn sich Jamar Chase beim Laufen, also ist wieder ein virtueller Draft, denke ich mal, irgendwie beim Jubeln auf der Couch die Achillessehne reißt, dann mache ich das vielleicht auch. Aber ansonsten sehe ich da keine Chance tatsächlich.
Ja, du hast ihn jetzt auf 4, ne?
Genau.
Ich kenne deinen 3 jetzt noch nicht. Kann mir grob vorstellen, wer es sein wird. Aber genau, auf jeden Fall zwischen diesen 3, über die wir jetzt bislang gesprochen haben. Mhm. Wir nehmen mal an, Chase landet in Detroit, Bateman landet in Baltimore und Marshall landet in Green Bay.
Mhm. Dann ist Marshall
alle
2.
Bitte?
Dann ist Marshall wahrscheinlich, dann ist Marshall meine 2.
Okay.
Okay, gut. Du weißt
wir wissen jetzt nicht,
Nummer 3, was mit der passiert. Okay. Kommt ein bisschen drauf an, aber im Prinzip, also wenn er First Round, ich sag schon auch, ich werde ihn hochmoven noch, wenn er First Round Kapital bekommt, werde ich das noch nicht ganz sehen, aber ich freue mich drüber, wenn das passiert und dann wird er auch, dann wird er, denke ich, meine 3, wird er dann überholen.
Okay. Wer ist denn deine 3? Verrat uns das doch mal.
Ja, es ist Devonta Smith. Nicht. Es ist nicht Devonta Smith. Ich freue mich schon auf die nächsten Tage. Aber ja, es ist Rondale Moore, der kleine Zwerg aus Purdue. 5'7 groß. Tatsächlich kann ich dann auch mal sagen, ich bin größer als ein NFL-Receiver. Und zwar ein gutes Stück. Also unglaublich. Er wiegt 181 Pfund, hat ein BMI von 28,3, ist mit 20,8 Jahren ein Junior und Early Declare. Sehr, sehr gut. Schon mal eine Box gecheckt. Er geht gerade als Spieler Nummer 13 und Wide Receiver 4 im DLF ADP. Er ist eine 4,32 gelaufen beim Pro Day. Hat wegen seiner Größe und seinem Gewicht, ich weiß gar nicht, was die wahrscheinlich Größe Player Profiler, was die ins Verhältnis setzen, mit, um den Speed Score zu berechnen, ist er hier eher ja, schwach im 39. Perzentil. Aber klar, liegt halt daran, dass er sehr klein ist. Er hat dafür einen wahnsinnigen Burst Score, Agility Score. 96, 94. Perzentil, da ist er unfassbar gut. Also ich muss mal hier gerade rübergehen zu meinem RAS-Screenshot. Ja, er ist halt beim Speed ist er sehr, sehr gut. Da ist er also ja ganz vorne dabei und er ist halt in allem anderen Elite. Und das ist unfassbar. Er hat 24 Mal auf der Bank gedrückt. Der Typ ist einfach ein fucking Beast, Mann. Er kommt bei einem RAS von 9,32 raus und das bei seiner Größe. Es ist absurd, so gut zu sein. Das ist wirklich, pack ein paar Inch drauf auf den und das ist crazy. Das ist einfach nur crazy. Und ja, diese Speed, Agilität, Explosivität und Kraft, alles da in dem Paket und das wird, ja, diese Athletik vereint sich halt mit einer wahnsinnigen Production in seiner Freshman-Season. War mit 18, kam er zu Purdue, zugegeben, ein jetzt nicht gerade Mega-College-Programm, aber trotzdem hat das halt komplett dominiert. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, er hat da schon sein Dominator-Rating von 37% gehabt. Das ist mit 18 völlig außergewöhnlich. Das gibt es quasi nie. Die nächsten 2 Jahre waren halt nur von der Production her nicht gut, weil er Verletzungen hatte. Und ich habe heute, weil ich das halt noch mit einfließen lassen wollte in mein Ranking, und ich hatte ihn vorher ja schon ein Stückchen weiter unten, einfach wegen meinem Vorurteil, dass er verletzungsanfällig ist und ich ihn deswegen ein bisschen downgrade, ein bisschen geguckt auf Twitter und einen interessanten Thread gefunden von einem, ich weiß nicht, ob Doktor oder halt so Physical Trainer, der sich damit auseinandersetzt, und der hat die Verletzungen aufgedröselt und er hatte im Prinzip zweimal Hamstring mit Grad 1, ich glaube, das ist das Schwerste? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung es geht. Auf jeden Fall, hat er hier Hemi gepult und dann habe ich das gesehen, die Verletzung, wo das passiert ist, also beziehungsweise bei der ersten, muss man sagen, er wäre wieder fit gewesen, da stand Purdue dann 2,7 und hätte wieder spielen können und dann hat man ihn halt einfach rausgelassen, weil es keinen Sinn macht. Das ist mit Abstand der beste Spieler des Programms und dann hat man ja gesagt, okay, kein Interesse daran, dass irgendwas passiert. 2020, dann Covid-Saison, er hat auch ein Opt-out gewählt zuerst, kam wieder zurück, hat dann gespielt und dann hat er sich halt wieder verletzt. Und ich habe das Bild davon oder das Video halt gesehen, wie das passiert ist. Junge, Alter, dass da nicht sein ganzes Knie zerfetzt ist, ist eigentlich absurd, ja. Das ist so überstreckt worden, dass du dir eigentlich denkst, ACL, MCL, muss eigentlich durch sein und nur weil er halt einfach so ein Muskelpaket ist und so gut trainierte Beine und dieses Knie so gut trainiert ist, ist halt nichts Schlimmeres passiert als nur ein Hamstring. Und in dem Moment, wo ich eigentlich das so gelesen habe und so interpretiert habe, also gesehen habe, dann dachte ich mir sofort, ja, okay, gut, dann ist Injury Prone halt für mich raus, deswegen nehme ich ihn nicht runter und deswegen habe ich ihn dann hochgestuft, weil ich halt auch das mit seiner Statur, ja, ist natürlich nicht geil. Er wird nicht Outside spielen in der NFL, zumindest glaube ich es nicht. Aber die NFL wandelt sich und ich glaube schon, dass wenn ihn ein Team draftet, wird es ein Team sein, das halt mit 3 Wide Receivern am Feld ist und wenn er dann quasi immer auf dem Feld steht und spielen kann und seine Yards after Catch in der NFL genauso holen kann, sehe ich da keine, also ich sehe trotzdem noch die Chance, dass er Wide Receiver 1 Zahlen produzieren kann für Fantasy.
Ja, also er ist meine 6, muss ich sagen. Mhm. Einfach, wie du schon gesagt hast, der Größe geschuldet, 5-7 ist halt echt winzig, ne? Also
ja, also so klein war auch Steve Smith nicht, ne?
Nee, also das ist, genau, also 5-7 gibt es eigentlich so nicht, ne? Also das ist schon, muss man sagen, das ist schon außergewöhnlich klein. Ich fand's ganz gut, Player Profiler hat Ant-Man bei ihm als Bild, wer sich mit Marvel und Universum so ein bisschen auskennt. Also das fand ich schon auf jeden Fall sehr passend. Ja, der Junge hat mal mit 18 oder sowas, gibt's ein YouTube-Video, 600 Pfund, ja, ja, also 270 Kilo gesquattet, also Kniebeuge. Ich selber habe mal Kraftsport gemacht, beziehungsweise mache ich immer noch und Strongman-mäßig trainiert. Und als ich richtig austrainiert, also richtig gut drauf war, habe ich so 250 Kilo gesquattet. Aber, und jetzt kommt der Riesenunterschied, der Junge wiegt halt so um die 80 Kilo und ja, zu dem Zeitpunkt habe ich so ungefähr ein Drittel mehr gewogen. Also Pound für Pound ist der halt echt ein richtiges Monster, ne? Also ja. Und da auch das Bild, was man von ihm gesehen hat, der sieht ja halt auch aus wie ein Running Back. Also
der Junge, sein fucking, wie heißt, nicht Broadjump, sondern der Hochsprung, wo er seine 42 Inch irgendwie da hochgesprungen ist. Junge, wie der Vertical, ja genau, 42,5 Inch. Das ist absolut crazy, Mann.
Ja, also genau, ist also, ich kann alles, was du gesagt hast, du hast im Prinzip alles zu ihm gesagt, unterstreichen, das Problem ist einfach, der ist halt winzig. Ne? Das haben wir noch nie gesehen, dass so ein Spieler erfolgreich ist in der NFL. Ja. Es ist halt zu einem Teil ein Gadget-Spieler, oder ein, wie gesagt, aus dem Slot ein Spieler und der ist halt von den Umständen abhängig und dementsprechend, wie gesagt, konnte ich ihn halt nicht höher als 6 setzen.
Ja, ist fair. Ist natürlich schon, ich chase da den Outlier, das ist ganz klar. Er hat seine Yards über Yards after Catch geholt. Das werde ich gar nicht, will ich gar nicht irgendwie schönreden oder so. 71% Yards after Catch und ADOT von 5,5 in seiner Freshman-Season, das ist natürlich wenig.
Ja, letztes Jahr war der ADOT bei 2,6. Ja, wie gesagt, ich denke, es ist klar, der muss bei einem guten Offensive Coach landen und dann über Volume halt generieren. Ne?
Ja, ich sehe halt wirklich so, für mich ist er halt Deebo Samuel in gut, so. Also Deebo Samuel kann halt Outside auch noch spielen, ja, aber ich sehe wirklich im Prinzip alles das, was Deebo Samuel macht, kann er, glaube ich. Glaube ich, kann er auch.
Ja, du, das Ding ist halt, wenn er beim ungenauen Quarterback landet, der trifft ihn halt nicht, ne? Weil er so klein ist. Also das klingt jetzt erstmal witzig, aber der hat halt auch nicht den größten Catch-Radius und all diese Punkte, also kann er auch nicht haben. Ja. Aber das ist halt.
Catch-Radius, ich muss gerade mal schauen, ich habe hier zumindest aufgeschrieben von Player Profiler, Catch-Radius 10,13, 72 ist Perzentil. Warum?
Okay. Okay.
Ist wirklich, also das verstehe ich gar nicht. Werde ich mal noch mitnehmen als Hausaufgabe für nächste Woche, wie die den nicht berechnen und was da dazu kommt, weil eigentlich kann es ja kaum sein.
Ja, vielleicht berechnen die Sprungkraft oder sowas mit. Ja, das kann natürlich sein. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein kleines Target, muss man sagen. Es ist jetzt kein Calvin Johnson.
Das ist richtig, aber er arbeitet also halt aus dem Slot raus und da ist das auch nicht so wichtig, glaube ich. Ne? Er wird jetzt keiner sein, der über Contested Catches seine
aber es beschränkt ihn in seiner Rolle.
Absolut, also. Das tut's. So. Ja, stimme ich dir zu. Genau, gut. Dann haben wir quasi erst deine 6, das heißt, deine 4 müsste ja aktuell die nächste sein.
Ja, genau, meine 4 ist Jalen Waddle, Wide Receiver Alabama, 5'9 oder 5'10 groß. Also das ist auch so ein bisschen, da kriegt man verschiedene Ergebnisse. Ich habe mir jetzt, weil es ich eigentlich immer gelesen habe, 5'10 aufgeschrieben, 180 Pfund, also auch eher ein kleiner, schmalerer Spieler, genau, 22,4 Jahre alt, also schon ziemlich alt, Genau, Waddle war auch ein Four-Star-Prospect. Und ja, bei Waddle ist es so ein bisschen wie bei einem Student auf Jobsuche. Und zwar, er ist alt, aber unerfahren.
Geil. Sehr gut.
Ja, also genau, das ist bei ihnen halt das so ein bisschen das Problem. Im Prinzip hat man bei ihm noch, ja, man hat natürlich was gesehen, klar, aber er hat eigentlich kein richtiges Breakout-Age. Also ja. Ich habe hier aufgeschrieben 21,8, also im Prinzip, ja, im Prinzip ist er eigentlich nie richtig ausgebrochen, wenn man es ganz genau nimmt.
Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass es ist? Hast du hier die letzte Saison, sag ich mal, hast du das, was er in den 4 Spielen vor seiner Verletzung gemacht hat, hochgerechnet oder?
Ja, ich habe einfach das
haben Sie Player Profiler?
Von Player Profiler,
okay. Genau. Ja. Ja, weil an sich hat er ja in seiner, also zumindest wenn ich hier in die Statistiken reinschaue, hat er 13% Market Share Receiving Yards, was klar ist, wegen der Spiele, die er verpasst hat. Also ja. Er hat in den 4 Spielen ja Devonta Smith outproduced, worüber keiner spricht, so oder was man eigentlich nie hört. Und da hätte man, also vielleicht haben sie das tatsächlich genommen, ja, um ihm das Breakout anzurechnen.
Ja, also genau, das ist im Prinzip ein Problem bei ihm. Wie gesagt, dazu das Alter, was im Prinzip gut ist, ist der Yards per Route Run Wert. Der, oder außergewöhnlich gut sogar, der bei 4,38 lag. Das ist schon echt ein außergewöhnlich guter Wert. Natürlich in der Alabama Offense weiß man auch warum, ne? Also das ist schon so. Und ja, seine weitere Stärken ist einfach Athletik, Shiftiness, Geschwindigkeit. Ja, der kann da schon extrem viel und dementsprechend ja, wenn so richtig contested catches musste er eigentlich nie machen, weil er meistens irgendwie 500 Yard Separation hatte und ja, wenn er mal das machen musste, sah es ganz gut aus. Wie gesagt, würde ich jetzt mich aber nicht anmaßen, das zu beurteilen. Genau, und ja, das ist für mich halt einfach eine Wildcard, ganz einfach. Also ich finde ihn einfach aufgrund des Abseits des Potenzials muss er hier auch auf jeden Fall irgendwo in die Top 5 in dieser Receiver-Klasse, das auf jeden Fall, weil wenn er einschlägt, dann ist das wirklich so ein Tyreek Hill-Typ in die Richtung und dann kann der auch wirklich die Zahlen auflegen, dementsprechend habe ich ihn da, wo ich ihn habe, aber ich habe halt auch extrem viele Fragezeichen, warum ich ihn dann nicht höher ranken kann.
Ja, er ist meine Nummer 5. Das heißt, bisschen weiter hinten. Hier als auch so als Info mal, Ja'Marr Chase ist für mich in ein eigenes Tier. Ich habe dann meine Nummer 2 bis Nummer 4, also Bateman, Marshall und Ja'Moore in dem zweiten Tier. Und hier mit Waddle beginnt für mich ein drittes Tier-Spieler. Das heißt, ich sehe ihn schon ein Stückchen hinter den anderen und zwar aus genau den Gründen, die du jetzt gerade genannt hast. Ich habe auch Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, er ist ja ein Early Declare, also das auch nochmal dazu gesagt. Er ist zwar relativ alt mit 22,4 Jahren, aber er ist eben nach 3 Jahren College jetzt, geht er in die NFL. Und ich weiß gar nicht, weißt du, warum er eigentlich schon so alt ist oder warum er so spät erst ans College kam?
Nee, ich habe mich gefragt, ja. Ich bin auch nicht mehr dazu gekommen, das nachzugucken. Klar. Keine Ahnung, vielleicht Redshirt Freshman Year oder so gehabt, wer weiß, keine Ahnung.
Ja, kann sein. Ich muss sagen, das Alter ist bei Wide Receivern dahingehend dann für mich gar nicht so entscheidend. Wenn sie als Junior vom College gehen, ist das fein für mich sozusagen, dann ist das okay. Dann, ich rechne ihm schon den Early Declare an. Er hätte nicht eher in die NFL können, als er jetzt ist. Was ich noch sagen wollte, also was ein bisschen hervorheben möchte, ist noch seine Freshman-Season in 2018. 3,6 Yards per Route Run, 17% Market Share Receiving Yards, da war er wirklich eingesetzt und hat auch produziert. Was ich einfach nicht verstehe, und ich habe ein bisschen gesucht vorhin, ich habe versucht, irgendwie Berichte über Alabama aus 2019 zu finden, so aus November, Dezember, die über wo es um Jalen Waddle geht und alles, was da geschrieben wird, ist nur, wie gut er halt als Special-Team-Waffe ist und so, wie wertvoll er ist als Punt- und Kick-Returner, bla bla bla. Aber ich habe nichts dazu gefunden, warum er eigentlich nicht so richtig aufs Feld kam. Also er hat es halt nicht vorbeigeschafft an Judy, Rux und Smith. Und ja, es ist ja an sich okay. Also das sind ja sehr gute Spieler, so fürs College-Level. Und die werden ja, sind alles First-Round-Picks. Aber Rux hat halt, also jetzt so gar nicht geliefert in der NFL und Judy jetzt für mich auch nicht so überragend, dass ich sage, okay, so jemand verdrängt halt einen First-Round-Wide-Receiver. Und Smith, ja gut, da kommen wir dann noch dazu, dass der ein paar andere Fragezeichen auch noch hat. Verstehe ich aber, weil der ist halt älter gewesen und als College-Coach, ganz ehrlich, es geht dir halt nicht darum, irgendwie deine jüngsten, talentiertesten Spieler zu entwickeln, sondern du willst halt einfach Spiele gewinnen. Und vielleicht liegt darin auch schon die Antwort, dass halt Rux einfach ein wertvoller College-Spieler war und für, ja, Nick Saban, er Rux mehr vertraut hat. Ich frage mich halt, warum. Ja, das ist so, keine Ahnung, kann ich mir nicht erklären, weil seine Freshman-Season war wirklich gut und dann die Sophomore-Season ist so, ach, die ist halt so kacke.
Ich überlege gerade, war da in seiner Freshman-Season noch Ridley im Team?
Nee.
Der war schon weg,
was,
ne?
In seiner Freshman-Season? Oder?
Ja, weil du gerade gesagt, du gefragt hast, warum.
Und nein, das, 2019 frage ich mich. Ich frage mich in der Sophomore-Season. Warum kam er in der Sophomore-Season, nachdem er als Freshman eigentlich ganz gut produziert hat, warum kommt er in der Sophomore-Season nicht mehr so aufs Feld und nicht mehr so, warum ist er da nicht mehr so richtig involviert? Das verstehe ich einfach nicht. Und ja, keine Ahnung, da habe ich nicht wirklich die Antwort gefunden. Und wenn er in seiner Sophomore-Season ein bisschen besser produziert hätte, so, wenn er einfach die Freshman-Season nochmal ein bisschen gesteigert hätte, dann würde ich ihn sogar wirklich nochmal ein ganzes Stück hochnehmen und würde ihn ins, also dann würde er es ins nächste Tier schaffen. Aber so ist es das halt nicht. Und das sind so die Fragen, die ich mir stelle. An sich würde ich nur nochmal für ihn auch noch als Pro, was ich ihm anrechne, ist an sich die 2020er-Saison. Da hat er sich ja einen Knöchel gebrochen. Und ja, er kam aber dann zum National Championship Game schon wieder aufs Feld zurück, obwohl er ganz klar nicht fit war. Aber dass er innerhalb von so kurzer Zeit es wieder zurück aufs Feld geschafft hat, ist außergewöhnlich. Und ja, das muss man ihm, glaube ich, noch ein bisschen anrechnen. Er ist eben nicht injury-prone, sondern ganz im Gegenteil. Es ist krass, dass er so schnell zurückgeschafft hat.
Gut. So, dann, das war meine hier,
meine 5, und dann ist die Frage, wer deine 5 ist.
Meine 5 ist der andere Alabama Wide Receiver.
Ja, das ich mir schon.
Dein persönlicher Freund.
Mein persönlicher Freund, und der bei mir es nicht in die heutige Folge geschafft hat. Völlig richtig. Ich möchte auch noch, ich sag auch noch nicht, wann, wo ich ihn hab, weil, ja, man muss ja auch für die nächste Folge noch was offen lassen. Vielleicht schafft das ja in die nächste Folge.
Genau, also wir machen insgesamt, um das vielleicht nochmal dazu zu sagen, eine Top 12. Genau, heute die ersten 6 und dann beim nächsten Mal die zweiten 6. Genau, also meine 5, ja, was bei ihm zu sagen ist, also 6-0 groß und fantastische 170 Pfund schwer. Das heißt also, Rondale Moore würde 3 von ihm squatten. Mehr als 3 oder 3,5 mal DeVonta Smith squatten. Genau, ist auch 22,4 Jahre alt und ist ein Senior. Und ja, bei Smith muss man sagen, der hat jetzt dieses Jahr natürlich die Heisman Trophy gewonnen und hat einfach extrem abgerissen, was aber nicht zuletzt dann auch an seinem Alter lag und daran, dass Alabama ihn halt extrem fokussiert hat, und nachdem Waddle dann auch vom Feld gegangen ist, war er dann praktisch eine One-Man-Show, und ja, die haben ihm halt den Ball über Screens gegeben etc. Also der hat wirklich, die wollten halt, dass der Produktion hat und damit er eine gute Draft-Position bekommt. Positiv muss man aber sagen, also Ballskills sind einfach gut, der macht echt gute Catches, hat die Körperkontrolle, aber mich hat er immer so ein bisschen, wenn ich ihn angeguckt habe, kennst du diese Langbeiner, diese Spinnen?
Ja.
Mit dem kleinen Körper und diese langen Beinchen.
Ja, ja.
Daran hat er mich halt immer erinnert, ne? Also das war wirklich, da dachte man wirklich, also wenn der getackelt wird, um Gottes Willen, Junge, so, das ist wie wenn du eine Streichholzschachtel fallen lässt, dass er dann mal so auseinanderfällt. Also die Angst, die Sorge hatte ich dann manchmal schon.
Mhm.
Ja, wie gesagt, er hat auf jeden Fall dieses Jahr außergewöhnliche Leistungen gezeigt. Genau, das kann man sagen. Wie gesagt, negativ muss man sagen, er ist halt super skinny und körperlich ist es halt auch, wäre es auch außergewöhnlich, wenn der in der NFL halt einschlagen würde.
Ja. Also ich will gar nicht zu viel zu Smith sagen. Ich glaube, dann machen wir quasi so die andere Seite der Medaille im nächsten Podcast. Ich will ihm gar nichts wegnehmen davon. Ich freue mich für ihn, dass er die Heisman Trophy gewonnen hat. Ich fand es mega geil, wie er abgerissen hat, wirklich. Und ich wünsch mir auch einfach, dass er in der NFL abreißt. Wäre mega, wenn das schafft. Ich traue es ihm halt nicht so ganz zu. Und ich muss sagen, ich traue es ihm, also für mich liegt es gar nicht an seinem BMI bzw. Gewicht. Alabama hat einen der besten, ja, so Athletic und Conditioning Stuffs ja, der Welt. Und wenn die, sage ich mal, kein Problem damit haben, dass er so, ja, dass er die Statur, die er hat, vielleicht geht es auch gar nicht anders, weiß man ja nicht, dann ist das für mich auch erstmal kein Problem. Und solange er so einfach sehr gut spielen kann, soll er das machen. Das, glaube ich, haben wir zwar noch nicht gesehen in der NFL, aber kann durchaus sein, dass das trotzdem funktioniert. Und ja, genau, zu den negativen Dingern, warum ich ihn nicht so hoch habe, komme ich dann beim nächsten Mal, wenn er in meinem Ranking dran ist.
Ja, wunderbar. Dann wär's das, dann haben wir...
Ja, meine Nummer 6 kommt noch.
Ach, deine Nummer 6.
Meine Nummer 6 kommt noch. Deine bitte. Nummer 6 ist ja eigentlich auch noch gar nicht genannt, oder?
Ja, meine 6 ist Rondale Moore.
Rondale Moore, ja, genau. Gut, dann kommt noch meine Nummer 6. Den habe ich wirklich deutlich höher als Consensus. Und das ist aktuell zumindest, da muss ich ganz klar sagen, da wird es auch sehr Landing Spot dependent. Und es war ein Shift zwischen zwei Spielern, die ich immer wieder hin und her gedreht habe. Es ist Yami Brown. Der ist 21,4 Jahre alt, Junior. Ich habe hier irgendwie so oft 21,4 Jahre. Vielleicht war das auch noch ein Copy-Paste-Fehler, aber er ist 21 auf jeden Fall, das stimmt schon. Er ist ein Junior. Er ist von North Carolina, also die Uni, wo wir letzte, oder ich weiß gar nicht, wie lange ist das her, dass wir Running Backs gemacht haben. Michael Carter und
Javonte
sind da auch her. Also die haben das Passing-Game aufgemacht, wie wir wissen. Das Yami Brown dann genutzt hat. Er ist 6'1 groß, 185 Pfund schwer und hat einen BMI von 24,4. Ja, ist eine gar nicht so gute 40 gelaufen tatsächlich und langsam glaube ich irgendwie, dass da in North Carolina irgendwas schief gelaufen ist. Also irgendwie kann ich schon gar nicht mehr glauben. Er ist eine 4,45 gelaufen, hatte ich tatsächlich ein bisschen besser erwartet. Relative Athletic Score von 8,38, also gut. Ja, was ganz cool war, sein Broadjump war sehr, sehr gut, er hat einiges auf der Bank gedrückt, so, also er hat einige Traits, die, glaube ich, ihm auch weiterhelfen können. Athletik sehe ich jetzt halt nicht als Problem bei ihm. Dann, was gefällt mir an ihm, er ist ein Early Declare, er hat eine gute Größe, er hat einen guten Speed auch und eine starke Explosivität, das gefällt mir. Er hat mit 19 Jahren 28% Market Share Receiving Yards und 29% Dominator Rating aufgelegt, das ist elitär. Und er hat vor allem eben wide gespielt. Und genau da sehe ich ihn halt auch in der NFL. Er ist, und da kommt man so ein bisschen zu den Nachteilen bei ihm. Er ist halt ein Speedster. So, also er ist jemand, der, oder ja, ich weiß gar nicht, ob ein Speedster überhaupt das Richtige ist. Er ist halt ein Field Stretcher. Er ist ein Deep Threat, genau, ein Deep Threat ist er. Darin ist er sehr, sehr gut. Und er hatte halt auch einen irren A-Dot, so in seinem letzten Jahr jetzt von 18,4, in seiner 2019er Saison von 17,6. Das ist schon Wahnsinn und ja, außergewöhnlich hoch. Aber ich glaube auch, dass sowas in der NFL weiterhin gebraucht wird und gerade in einer Offense, die das auch bedienen kann, würde mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe ihn hier sicher ein bisschen näher an seinem Ceiling oder so an einem idealen Landing-Spot dran als an einem schlechten. Lass ihn irgendwo hingehen, weiß ich nicht, zu den Panthers oder so, wo Sam Darnold spielt, der keinen tiefen Ball werfen kann, zumindest nicht zum Mann. Ja, dann ist er halt auch einfach tot. Aber ja, ich sehe halt, dass er meiner Meinung nach hat er Potenzial in der NFL und er gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen aktuell Pre-Draft meine Nummer 6 nach langem Hin und Her überlegen.
Soll ich noch sagen, wo ich ihn habe, oder soll ich das
Das kannst du auch für die nächste Folge parken, wenn du möchtest.
Ja,
Wenn
also
das da reinschafft, das weiß ich ja nicht.
er ist in meinen Top 12. So
Ja,
viel kann ich schon
okay.
mal verraten.
Ja, gut, dann schafft das ja da immerhin rein. Sehr, sehr gut. Ja, perfekt. Dann sind wir durch, eigentlich durch unsere Rankings zum
Ja.
aktuellen Teil. Morgen können wir eigentlich unsere Running Back Rankings auch posten, ne?
Ja, wenn ihr das hört, werden sie schon draußen sein
Ah
bei
ja,
Twitter.
richtig,
Genau,
richtig.
also
Ja,
wer es.
mir Release Day erst übermorgen, ne?
Ja, wir werden auf jeden Fall die Running Back Rankings und die Tight End Rankings diese Woche noch raushauen. Und die Quarterback Rankings seht ihr schon auf unserem Twitter-Profil. Schaut da auch mal vorbei, lasst ein Follow da. Das ist @DynastyFlow. Und ja, wenn ihr noch ein paar nette Artikel zu Injury Histories von Rondale Moore zum Beispiel sehen wollt, dann schaut ihr mal beim Flow aufs Twitter-Profil. Das ist dann @49erFlow. Und dann könnt ihr mir auch noch folgen, wenn ihr mögt. Da findet ihr dann auch mal Trauertweets zu Werder Bremen oder wie ich über Schiedsrichterentscheidungen auslasse oder sowas. Aber auch ganz viel Football und vor allen Dingen Fantasy-Football-Content. Das wäre dann @Phil81190.
Absolut richtig. Sehr gut, dass du hier auch nochmal Werbung machst. Das müssen wir echt ein bisschen mehr in den Fokus rücken auch. Wir müssen hier besseres Twitter-Game, beziehungsweise das Twitter-Game von dir ist eh schon super, aber wir brauchen auch noch mehr Follower und mehr Reichweite. So, perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir hier zu für heute. Da haben wir uns einigermaßen, glaube ich, am Riemen gerissen und können uns dann noch, haben uns noch ein bisschen was aufgespart für nächste Woche. Da gibt es dann die nächsten, ja, die Top 7 bis 12 bei den Wide Receivern. Mal schauen, wie viele wir dann da besprechen. Die werden ein bisschen weiter auseinandergehen wahrscheinlich. Und bis dahin
Ja.
wünsche ich eine gute Zeit und ja, dann hören wir uns wieder.
Ja, halte durch.
Ja, absolut, genau. Haut rein, ciao, ciao.
Ciao.